Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen. Domradio. Weltweit.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der es ums Geld geht. Nicht um irgendein Geld, sondern um Spendengeld. Bekanntermaßen sind die Deutschen ja im Vergleich immer recht großzügig und geben gerne. Das gilt auch für die Muslime dieses Landes. Sie werden aber vielleicht nicht unbedingt der Caritas oder Missio was in die Spendenbüchse werfen, sondern vielleicht Islamic Relief, einer muslimischen Organisation. Was unterscheidet christliche von muslimischen Hilfsangeboten eigentlich und was eint sie? Das ist Thema dieser Sendung mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Wir stellen die Organisation Islamic Relief vor. Relief, das heißt übersetzt so viel wie Fürsorge. Und so kann man dann den Namen der Organisation, die wir heute vorstellen, ganz frei als islamische Fürsorge übersetzen. Islamic Relief, so der Name des Hilfswerk. Es ist weltweit sowohl in der Soforthilfe nach Katastrophen als auch in langjährigen Entwicklungsprojekten tätig. Was das genau bedeutet und wo ganz konkret geholfen wird, darüber spreche ich mit Nuri Köseli, er arbeitet bei Islamic Relief. Herzlich willkommen erstmal im Domradio-Studio. Hallo.
Vielen Dank, hallo, ich grüße Sie.
Nur um eins gleich vorwegzunehmen, Ihr Motto ist nicht Hilfe von Muslimen für Muslime.
Nein, in der Tat nicht. Von Muslimen, aber auch von Nicht-Muslimen bekommen wir natürlich Spenden. Helfen wir Menschen, die in Not stecken, unabhängig davon, welcher Religion oder welcher Nation sie angehören.
Sind Sie denn überwiegend in muslimischen Ländern tätig?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass wir vor allem in Afrika in mehrheitlich nicht muslimischen Ländern aktiv sind und uns engagieren. Beispiele wie Äthiopien, Kenia kann man hier an dieser Stelle nennen. Wir sind aber auch in Ländern wie Indien aktiv. Wir haben auch Einsätze in Haiti gehabt nach der Erdbebenkatastrophe vor einigen Jahren. Das heißt, wir sind dort tätig, wo Hilfe gebraucht wird.
Was ist denn genau Ihr Motiv, Ihr Leitsatz vielleicht, wenn man das formulieren kann, von Islamic Relief?
Unser Leitsatz ist für eine bessere Zukunft. Das heißt, wir engagieren uns für die Belange von Bedürftigen, von weniger gut situierten Menschen. Es ist unsere islamische Pflicht, uns um Menschen, die bedürftig sind, zu engagieren. Das heißt, wenn man jetzt darauf zurückblickt, wie ist Islamic Relief entstanden, ist Islamic Relief im Jahr 1984 in England, in Großbritannien, entstanden, in dem engagierte junge Menschen sich der Hungerskatastrophe im Osten Afrikas, in Ostafrika, am Horn von Afrika, angenommen haben. Sie sind in die Region gereist. In dem Jahr 1983 haben sich mit der Dürrekatastrophe dort beschäftigt. Unter ihnen war auch unser Gründer Dr. Hani El-Benna, selbst Arzt vom Beruf. Mit der Idee, sich organisiert zu engagieren, ist man dann zurückgekehrt und hat in Großbritannien, in Birmingham, Islamic Relief als Verein gegründet, um organisiert Menschen Hilfe zu überbringen, um Muslime darauf aufmerksam zu machen, wo es Hilfe gebraucht wird und langfristig aber auch Menschen für Entwicklungszusammenarbeit zu sensibilisieren.
Und Großbritannien war der Beginn und dann gibt es aber in vielen anderen, in den USA, denke ich, auch eine Zweigstelle oder wie immer man es sagen möchte und auch hier in Deutschland und zwar in Köln.
Genau. Die Idee hat sich natürlich übertragen in andere europäische Länder. Das heißt, wir sind in 13 europäischen und Ländern, wo wie beispielsweise Malaysia oder auch Südafrika Spenden regeneriert werden, aktiv. Wir sind eine, so verstehen wir uns, eine muslimische europäische Hilfsorganisation mit quasi Partnerbüros in den Staaten, aber auch, wie gesagt, in Malaysia und Südafrika, auch in Mauritius. Da versuchen wir Menschen mit unseren Themen zu erreichen, Spenden von ihnen zu bekommen und engagieren uns in 28 weiteren Ländern mit Projekten.
Und Sie arbeiten dabei auch eng mit anderen Partnerorganisationen zusammen?
Ja, wir versuchen in erster Linie in den Ländern, wo Hilfe geleistet wird, mit lokalen Bevölkerungsgruppen zusammenzuarbeiten, vor allem von ihnen den Bedarf herauszufinden, was sie benötigen an Unterstützung. Wir versuchen nicht als Organisationen, die von draußen kommen oder Menschen, die von außen kommen, vorzuschlagen, was sie brauchen, sondern wir versuchen dort mit ihnen herauszufinden, was sie brauchen und ihnen genau die Hilfe zu leisten, die sie benötigen, die sie quasi selbst nicht in der Lage sind. Wir arbeiten aber auch in Bündnissen wie Aktion Deutschland hilft zum Beispiel oder Gemeinsam für Afrika zusammen mit anderen Hilfsorganisationen zusammen. Wir starten auch gemeinsame Aufrufe. Im Beispiel Syrien kann man das jetzt aktuell auch nennen. Aktion Deutschland hilft hat nunmehr wiederholt einen Ausruf gemacht, um Menschen dort zu helfen. Sie kennen die Lage ja in Syrien sehr gut. Und so insofern sind wir dort in einem weitaus größeren Netzwerk und nicht nur innerhalb des eigenen Islamic Relief-Netzwerkes.
Und Sie sammeln Geld für Ihre Arbeit mit ganz unterschiedlichen Aktionen. Eine davon heißt Speisen für Waisen. Und was das genau ist, darüber sprechen wir noch im Laufe dieser Sendung. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Domradio weltweit mit einem Gast heute in der Sendung. Sonst berichtet dieser Sender immer wieder und auch ausführlich über die Arbeit der christlichen Hilfswerke weltweit. Heute stellen wir mal eine muslimische Hilfsorganisation vor, ganz im Sinne des christlich-islamischen Dialogs. Bei mir zu Gast ist Nuri Köseli und wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Ursprünge seiner Organisation, nämlich der Organisation Islamic Relief. Und wir waren gerade bei der Hilfe für Syrien stehen geblieben. Das würde ich gerne als Beispiel nehmen. Ein Bürgerkriegsland, seit über 2 Jahren wird dort gekämpft und es gibt Menschen, die auf der Flucht sind, die Hilfe brauchen und sie helfen dort auch vor Ort der Bevölkerung, einer Bevölkerung, die ja mehrheitlich muslimisch ist. Werden Sie und Ihre Hilfe da anders wahrgenommen als beispielsweise eine christliche Organisation? Also kann es durchaus auch ein Vorteil sein, wenn Sie eine muslimische Organisation sind?
Durchaus. Es ist ein Vorteil, in muslimischen Bevölkerungsgruppen als muslimische Helfer einfacher und schneller angenommen zu werden, weil man weniger Hintergründe vermutet, man verbindet auch wenig Konflikte mit der humanitären Arbeit. Das heißt, wenn Muslime Muslimen helfen, wird es einfacher angenommen, das würde ich schon sagen. In Syrien, muss ich sagen, ist die Lage natürlich auch als muslimische Hilfsorganisation genauso schwierig. Wir sind sofort nach der Krise in den Nachbarländern aktiv gewesen und sind es nach wie vor.
Also sprich Libanon?
Libanon, in der Türkei, in Jordanien und im Irak. Mhm. Die Flüchtlinge, die man zunächst feststellen konnte, beziehungsweise die man verzeichnen konnte, kamen ja in den Libanon. Und im Libanon sind sie vermehrt auch von Familien aufgenommen worden. Familien, die selbst auch nicht unbedingt genug hatten zu teilen. Dennoch haben sie ihr Hab und Gut versucht, mit den Menschen, die jetzt einer Kriegssituation entkommen sind, versucht zu helfen. Und im Bekaa-Tal vor allem haben wir Verteilungen gemacht, Lebensmittel verteilt, Hygieneartikel verteilt. Das haben wir im Irak genauso gemacht und in Jordanien. Also in diesen 3 Ländern, im Irak, in Jordanien und im Libanon, haben wir eigene Länderbüros. Und in der Türkei haben wir über Partnerorganisationen, lokale Organisationen in der Türkei, den Flüchtlingen Hilfe geleistet. Innerhalb Syriens ist es uns gelungen, seit Sommer letzten Jahres auch direkt Hilfe zu überbringen mit eigenen Helfern. Zunächst ehrenamtlichen Helfern, die aus Syrien kamen. Wir haben derzeit die Versorgung von Flüchtlingen innerhalb, also des Landes, Binnenflüchtlingen im Fokus unserer Arbeit. Wir haben jetzt aber auch ein Krankenhausprojekt in der Nähe von Aleppo, wwo wir chronisch kranken Menschen versuchen werden, Hilfe zu überbringen und eine Intensivstation auch ausstatten werden, durch die Unterstützung auch des Auswärtigen Amtes.
Wir werden über Syrien nochmal ausführlich auch im Laufe dieser Sendung sprechen, über Ihre Hilfe dort in Syrien. Jetzt sind das Länder, die haben gesagt, Nachbarländer von Syrien, die vor allem muslimisch sind. Spielt denn in Ländern, in denen die Mehrheit nicht Muslime ist, Missionierung eine Rolle bei Ihnen?
Meinen Sie muslimische Missionierung? Mhm. Der Islam hat ja so eine Stellung eigentlich nicht, dass man missioniert. Überhaupt Missionsarbeit, auch im christlichen Glauben, wird ja strikt getrennt von der humanitären Arbeit. Das heißt, Hilfsorganisationen enthalten sich der Missionsarbeit. Insofern in Ländern, in christlichen Ländern, wo wir Hilfe leisten, wenn ich das Beispiel in Äthiopien nennen darf, wo wir auch Waisenkinder unterstützen, ist das überhaupt kein Thema, dass auch Christen die Hilfe, die wir überbringen, annehmen.
Wie sind Sie eigentlich speziell persönlich, Sie als Mensch, zu dieser Hilfsorganisation gekommen?
Ich bin als Abiturient eigentlich zu Islamic Relief gekommen, und zwar ist Islamic Relief 1996 als Verein in Deutschland auch gegründet worden. 1995 gab es die ersten Aktivitäten, und zwar in Form von Veranstaltungen. Auf einen dieser Veranstaltungen 1994, da habe ich noch die 12. Klasse besucht, die 11. oder die 12. Und zwar gab es einen Bosnientag. Das heißt, der Bosnienkrieg war natürlich für mich auch ziemlich prägend in meiner persönlichen Laufbahn, würde ich sagen. Denn in Europa, mitten in Europa feststellen zu müssen, dass Muslime verfolgt werden und einer sehr katastrophalen Situation ausgesetzt sind, war für mich als Heranwachsender natürlich ein Schock, muss ich sagen. Das hat quasi eine Laufbahn in Richtung Islamic Relief angenommen, wo Islamic Relief in Köln eine Veranstaltung organisierte und Muslime auf die Situation aufmerksam machte. Es war die erste Kontaktaufnahme quasi zu Islamic Relief. 1995 gab es einen Tschetschenien-Tag, wo ich dann mich ehrenamtlich auch engagiert habe, was weiter die Jahre während des Studiums auch so gestaltet hat. Und nach einer zehnjährigen Tätigkeit im Logistikbereich bin ich dann 2010 als Hauptamtlicher bei Islamic Relief eingetreten und leite seitdem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm.
Ist es so, dass Sie Ihre Aufgabe vor allem darin sehen, hier vor Ort für die Ziele, für das, was wofür Islamic Relief steht, zu werben, oder sind Sie auch schon vor Ort in verschiedenen Ländern gewesen?
Ich war auch schon vor Ort in verschiedenen Ländern gewesen. Ich war in Äthiopien mit einer Jugendgruppe mal gewesen, wo Jugendliche sich in Deutschland hier organisierten, Schulen im Sudan, im Südsudan, aber auch in Äthiopien zu unterstützen. So sind wir auf einer Reise gewesen, haben Kinder und Schüler besucht, die von dieser Aktion profitierten bzw. begünstigt wurden. Wir waren in der Hauptstadt gewesen von Äthiopien, aber auch in der Somalia-Region, welche von der Dürrekatastrophe vor 2 Jahren auch stark betroffen war.
Was macht das mit einem, wenn man weiß, dass man weiß ja von hier aus auch, dass es für einen guten Zweck ist, aber was macht das mit einem, wenn man vor Ort sieht, wie tatsächlich Menschen davon profitieren, was man hier vor Ort erarbeitet hat?
Es zeigt einem in erster Linie, dass man die richtige Arbeit tut quasi. Aber es hilft auch nochmal, Fürsprache für diese Menschen hier weiterhin zu ergreifen und auch auf die Situation der Menschen dort aufmerksam zu machen. Es geht nicht darum, für eine Spendenorganisation zu werben. Ich glaube, es geht mehr darum, einen sozialen Frieden in Regionen auch durch die Arbeit, die man leistet, herzustellen.
Nuri Köseli ist unser Gast heute in Domradio weltweit. Er stellt seine Arbeit bei der Hilfsorganisation Islamic Relief vor. Darüber sprechen wir weiter nach den Nachrichten hier in Domradio weltweit. Hierzulande wird oft mit einem Kuchenverkauf Geld gesammelt. Ob für die neue Rutsche im Hof des Kindergartens oder eine Spendenaktion einer Menschenrechtsorganisation. Ein wenig abgewandelt ist diese Idee ebenso simpel wie effektiv. Sie lautet: Lade Freunde, Verwandten, Kollegen oder Nachbarn ein, bekoche und bewirte sie, verbringe mit ihnen einen netten, unterhaltsamen Abend, tausche dich aus und vor allem sammle Spenden für Waisenkinder. Speisen für Waisen nennt die Hilfsorganisation Islamic Relief dieses Konzept, das sie in diesem Jahr zum ersten Mal zu Ehren des Geburtstags des Propheten Mohammed durchgeführt hat. Bei mir ist Nuri Köseli weiterhin hier im Domradio-Studio. Der Start dieser Aktion war recht erfolgreich, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Der Start war sehr erfolgreich. Wir haben eigentlich das Ziel gehabt, dass sich 1000 interessierte Bürgerinnen und Bürger mit muslimischem Glauben an der Aktion beteiligen. Wir haben aber es geschafft, dass 3000 Menschen an der gesamten Aktion teilgenommen haben in mehr als 60 Städten in Deutschland. Es gab sogar Aktionsteilnehmer in Bosnien oder auch Italien, die Aktionspakete bestellt haben bei uns und ihre Freunde oder Bekannte einladen wollten. Die Idee ist folgendermaßen entstanden. Wir haben Waisenpatenschaften in 22 Ländern. Das heißt, wir unterstützen Kinder, die halbverwaist sind oder zu Vollwaisen wurden. In der Regel versuchen wir, diese Kinder in ihren sozialen Netzwerken unterzubringen. Das heißt, wir versuchen, Kinder nicht einfach in Waisenheime abzustecken quasi. Ich möchte das nicht als verwerflich darstellen. Natürlich gibt es auch den Bedarf, in Waisenhäusern Kinder aufzunehmen. Aber falls da noch Verwandte vorhanden sind, versuchen wir, dass diese Verwandte Kinder aufnehmen, Waisenkinder aufnehmen und sie unterstützen. Auf diese Situation, auf die Situation der Waisen, wollten wir mit dieser Aktion aufmerksam machen. Und gerade zum Geburtstag des Propheten gibt es in der muslimischen Community eine hohe Sensibilität, wo man auf die Situation des Propheten, als er auf die Welt kam, auch aufmerksam gemacht wird. Das heißt, er kam selbst als Halbwaise auf die Welt. Den Vater hatte er verloren und die Mutter hat er mit ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, mit 6 Jahren verloren. Und diese Sensibilität wollten wir in der Gesellschaft zu einer Aktion umwandeln, eine Aktion, wo Muslime auch ihre nicht-muslimischen Nachbarn einladen und auch quasi sich gegenseitig begegnen, einen Anlass haben, vor allem den ganzen Ressentiments entgegen, sich auszutauschen und auch die Gemeinsamkeit herauszuarbeiten. Das heißt, dass Christen sowohl auch Muslime diese Gemeinsamkeit haben, Menschen zu helfen. Mhm. Und das ist recht erfolgreich angenommen worden. Wir hatten sehr interessante Teilnehmer. Wir haben auch einen hohen Spendenertrag erreicht. Das heißt, wir wollten 50.000 Euro Spenden sammeln für ein Projekt in Bangladesch zur Unterstützung von Witwen, alleinerziehenden Witwen, die quasi beruflich ausgebildet werden sollen, um auf ihren eigenen Füßen zu stehen. Und erreicht haben wir das Doppelte. Wir haben um die 100.000 Euro Spenden erreicht und darauf sind wir sehr stolz. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gab ein Paket, das diejenigen, die mitmachen wollten, bekommen haben. Wie genau ist das gelaufen? Ich habe mich angemeldet und habe dann ein Informationspaket bekommen über dieses Projekt in Bangladesch?
Sie haben ein Aktionspaket über www.speisenfuerwaisen.de bestellt und haben quasi, um den Abend zu gestalten, mit einer Information, was Sie Waisenarbeit von Islamic Relief erhalten, mit Kerzenständern haben sie ein Paket bekommen und konnten den Abend halt entsprechend ausschmücken, um nicht alleine zu stehen, wie gestalten sie den Abend. Man hatte auch die Möglichkeit, über unsere Seite Rezepte sich runterzuladen und diese Rezepte quasi zu kochen.
Welches Rezept haben Sie denn gekocht? Haben Sie mitgemacht?
Wir haben es eigentlich recht einfach gehalten. In der Zeit habe ich nämlich Nachwuchs bekommen und wir haben zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Aber es geht ja auch nicht darum, die Leute mit besonders opulentem Mahl zu versorgen, sondern es geht darum, auf die Aktion aufmerksam zu machen.
Eben, also es war den Leuten überlassen, wie sie den Abend gestalten. Zu Kaffee und Kuchen haben sie die Leute, die Gäste einladen können, aber auch zu einem Filmabend mit Cola und Chips.
Okay. Es bleibt aber, denke ich mal, nicht bei dieser einmaligen Aktion, wenn die denn so erfolgreich war.
Wir werden sie fortsetzen, im nächsten Jahr auch wieder. Das ist im nächsten Jahr um die Zeit des 12. Januars herum.
Also wieder Anfang des Jahres. Haben Sie mal versucht herauszufinden, wer Ihre Spender eigentlich sind? Jetzt mal abgesehen von der Aktion Speisen für Waisen.
Also ich muss da Folgendes erklären, vielleicht zum Hintergrund. Die mehrheitliche muslimische Einwanderergesellschaft ist ja hier die türkische. Ich bin selbst mit türkischem Migrationshintergrund. Und in meiner Kindheit haben die Menschen vermehrt durch zivile oder beziehungsweise private Initiativen geholfen. Das heißt, man hat in der Heimat oder in anderen Ländern, wo darauf aufmerksam gemacht wurde, Schulen finanziert, selbst Schulen gebaut oder auch Brunnen gebaut, Brunnen gestiftet. Es ist eine ganz tiefe Tradition, dass man Brunnen stiftet. Das heißt, durch Wasser entsteht Leben und Leben existiert durch Wasser. Deshalb ist es eine sehr weite Tradition in der islamischen Kultur, Brunnen zu stiften. Oder man hat sogar Brunnen und Straßen, Brücken und Straßen gebaut. Also stellen Sie sich mal vor, dass man in den Dörfern, woher man herkommt, Straßenparteien quasi finanziert hat, damit die Leute Straßen hatten, begehbare Straßen oder befahrbare Straßen, um halt sich fortbewegen zu können. Diesen Bedarf hat man quasi so gut es geht in den eigenen Heimatländern abgedeckt, sodass die Orientierung sich neu gestaltet hat. Das Bedürfnis, Menschen zu helfen,
blieb
oder das Verlangen, das blieb bestehen. Und dadurch hat man jetzt mit Hilfsorganisationen eine neue Orientierung. Das heißt, wenn man jetzt so den Vergleich macht in Europa, die muslimischen Hilfsorganisationen sind da recht jung und haben ein recht junges Spenderprofil. Unsere Spenderinnen und Spender sind in der Regel vom Durchschnittsalter her 35 bis 40, würde ich sagen. Und das zeichnet heute den muslimischen Spender aus. Das heißt, man hat das Bedürfnis, man hat auch aus dem Glauben heraus die Aufforderung, Sie wissen ja, dass Zakat eines der Glaubenssäulen unserer Religion ist. Und Zakat verpflichtet uns als gläubige Menschen, denen es nicht gut geht, zu helfen.
Und genau das tun Sie auch zu bestimmten Feiertagen. Wir kommen gleich auf das Kurban-Projekt zu sprechen. Gleich hier in der Sendung Domradio weltweit. Vielen Dank bis hierhin, Nuri Köseli vom Hilfswerk Islamic Relief. Wir haben jetzt erstmal über die Aktion Speisen für Waisen gesprochen. Wenn Sie das interessiert, wenn Sie vielleicht nächstes Mal mitmachen möchten oder sonstige Informationen brauchen über das Hilfswerk Islamic Relief, finden Sie alles Wichtige und vor allem die wichtigen Adressen im Internet bei uns auf der Seite unter domradio.de. Eid al-Adha ist die arabische Bezeichnung für das Opferfest. Das wiederum ist das höchste der islamischen Feste. Es wird zum Höhepunkt des Hadsch gefeiert, also der Wallfahrt nach Mekka. Und wie bei den Christen auch, so gibt es bestimmte Riten und Bräuche, die mit diesem Fest verbunden sind. Man besucht die Moschee und viele Familien gehen anschließend auch noch auf den Friedhof, um der Verstorbenen zu gedenken. Und während dieses Opferfestes veranstaltet die Hilfsorganisation Islamic Relief das sogenannte Kurban-Projekt, was für einige Familien auch schon zu einer Art Brauch geworden ist, gehe ich jedenfalls mal stark davon aus. Mehr dazu weiß Nuri Köseli, der nach wie vor bei mir im Studio ist. Er arbeitet bei der Hilfsorganisation Islamic Relief. Bei diesem Projekt geht es um eine ganz bestimmte Spende. Welche?
Bei dem Eid al-Adha oder auch dem Opferfest geht es darum, dass man ein Opfertier spendet und es schächten lässt und das Fleisch den Bedürftigen verteilt. Wir haben in unserem Glauben zwei islamische Feste. Das erste ist das Eid al-Fitr und das zweite ist das Eid al-Adha. Wir haben das Eid al-Fitr zum Ende des Fastenmonats Ramadan und das Eid al-Adha haben wir zum Ende der Pilgerfahrt, beziehungsweise während der Pilgerreise. Das Eid al-Adha, das Opferfest, genannt auch das Kurbanfest, geht auf die abrahamitische Tradition zurück. Sie kennen die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfern möchte. für den Willen Gottes. Und Gott schickt ihm ein Opfertier zu und lässt dieses Opfertier anstelle seines Kindes, seines Sohnes opfern. Und diese Tradition wird in der islamischen Tradition fortgesetzt. Lassen Sie mich aber dennoch erklären, dass auch während des Fastenmonats man darauf ausgerichtet ist, Bedürftige zu speisen. Das heißt, es ist nicht nur zum Opferfest so, sondern auch zum Ramadanfest, auch genannt das Zuckerfest. Es gibt eine Spende, die man in dieser Zeit leistet, und zwar Zakat al-Fitr, auch genannt Fitre. Man leistet diese Spende für jedes Familienmitglied. Das heißt, in einer Familie mit 3 oder 5 Mitgliedern, wie auch immer, wird diese Spende pro Person an Bedürftige abgegeben. Traditionell wird die Zakat-Spende auch im Fastenmonat abgegeben, wobei das eine Jahresspende ist. Das heißt, wir haben viele Anlässe, sogar auch Freudenanlässe nutzt man dazu, die Freude mit Bedürftigen zu teilen. Es gibt zum Beispiel, was jetzt in der Reihe der Spenden quasi, in der muslimischen Spendenkette eine andere wäre, ist das Akika-Fest. Und zwar für das Neugeborene wird wiederum ein Fest ausgerichtet, wobei man vor allem bedürftige Menschen speisen lässt.
Aber bleiben wir mal bei dem Opferfest und bei der Spende an diesem Tag. Das heißt, es wird eine Fleischspende verteilt.
Es wird eine Fleischspende verteilt, den Menschen, die es sonst nicht sich leisten können.
Das heißt, das Schaf oder die Ziege wird von hier in ein Land transportiert?
Das nicht. Also es gibt Opfertiere oder auch Viehmärkte, wo man sich Tiere in dem Land einkaufen kann. Und diese Tiere werden dann in den Ländern besorgt, geschächtet und an Bedürftige verteilt, die man vorher aber durch die lokalen Büros, also in unserem Fall durch unsere lokalen Büros, wird ausgearbeitet, wer wirklich das braucht. Sonst haben sie ja keine Übersicht darüber, wer wirklich bedürftigt ist.
Wir müssen vielleicht nochmal an dieser Stelle erklären, nur kurz, was geschächtet genau bedeutet.
Schächten bedeutet eigentlich nichts anderes als schlachten. Es hat einen bestimmten Ritus, den man befolgen muss, und auch Gebete, die man quasi beim Schächten spricht.
Ich habe auch gelesen, dass es auch eingewecktes oder gefrorenes Fleisch gibt, das verteilt wird. Warum das?
Das darum, weil in bestimmten Regionen es nicht einfach ist, frisches Fleisch zu verteilen. Also wir sind da bemüht, dass während dieser Festtage Menschen wirklich ihr Festessen so wie jeder andere auch gestalten kann. Durch frisches Fleisch, aber in Krisengebieten wie zum Beispiel während des Bosnienkrieges war das der Fall, während des Tschetschenienkrieges war es der Fall, aber auch in Regionen, wo man Fleisch nicht besorgen kann, wird im Ausland quasi geschächtet und das Fleisch wird zubereitet, fertig quasi zum Verzehr vorbereitet. In Dosen wird das dann in die Region geliefert und dort verteilt, vor allem auch in Krankenhäusern verteilt.
Wie viele Menschen erreichen Sie mit dieser Lebensmittelspende in etwa, können Sie das sagen?
Ja, das sind eigentlich einige Millionen, die wir erreichen. Das heißt, wir haben ein, wie vorhin schon gesagt, ein Netzwerk von Islamic Relief Büros in 40 Ländern, wobei in 13 Ländern Spenden gesammelt werden und in über 28 Ländern wird dann geholfen. Die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, wie viele Menschen wir insgesamt durch unsere Arbeit, durch unsere Hilfe als Islamic Relief Deutschland letztes Jahr erreicht haben. Das war ungefähr 1.400.000 Menschen.
Und über das Hilfswerk und welche Hilfsprojekte es noch gibt, sprechen wir weiter kurz nach 11 Uhr hier bei uns in Dom Radio weltweit. Vielen Dank, Nuri Göseli von der Hilfsorganisation Islamic Relief. Deutsche Hilfswerke leisten im Nordwesten Syriens gegen den Willen der Regierung um den syrischen Machthaber Bashar al-Assad humanitäre Nothilfe, und zwar in der von der Opposition kontrollierten Gebieten. Ihr Einsatz erfolgt von der Türkei aus und hat Anfang März begonnen. Das hat gestern die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet. Auch die Organisation Islamic Relief ist in Syrien aktiv. Ein bisschen was darüber haben wir schon gehört. Trotzdem wollen wir noch mal genauer hören, wo genau und mit welchen Projekten. Und das weiß Nuri Köseli, der zu Gast ist hier im Domradio. Die humanitäre Notlage erfordere diese Hilfe auch gegen den Willen des Regimes, so das einer der Sprecher formuliert in dem Zeitungsartikel, dessen Hilfswerk da gerade vor Ort ist. Wie lange ist Islamic Relief jetzt in Syrien aktiv?
Wir sind in den Nachbarländern für die syrischen Flüchtlinge schon seit Beginn der Krise aktiv, und zwar im Libanon, im Irak, in Jordanien, aber auch in der Türkei. Und seit Sommer 2012 sind wir auch in bestimmten Teilen Syriens innerhalb des Landes aktiv. Vor allem haben wir Versorgungen in der Region Idlib gehabt. Homs hatten wir Verteilungen von Lebensmitteln und Hygienepaketen gehabt. Wir haben aber auch jetzt Einsätze um Aleppo herum. Wir werden, beziehungsweise wir sind jetzt, haben damit gestartet, ein Krankenhaus in der Nähe von Aleppo zu versorgen mit notwendigen Medikamenten, vor allem zur Versorgung von chronisch kranken Menschen. Dialysepatienten sind da sehr stark betroffen von dieser Not an Medikamenten. Aber auch geht es uns darum, eine Intensivstation auszustatten mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes derzeit.
Wie schwierig ist das als Hilfsorganisation, tatsächlich an die Opfer, an die Menschen, die bedürftig sind, heranzukommen?
Also die Sicherheitslage macht es nicht einfach. Deshalb mussten wir zunächst mit freiwilligen Syrern versuchen, Verteilungen zu organisieren. Wir haben ein Team an der Grenze auf der türkischen Seite, neuerdings die selbst auch reingehen können und die Verteilungen durchaus selbst machen können. Vor allem in etwas befriedeten Regionen, wo die Kontrolle durch die Opposition momentan erfolgt. Die Sicherheit macht Hilfsorganisationen auch unserem ganzen Bündnis. Als Beispiel kann ich da erwähnen, Aktion Deutschland hilft. Wir von Aktion Deutschland hilft mit den Mitgliedern sind ja schon seit 2 Jahren. Wir sind nicht die einzige Hilfsorganisation, die dort aktiv ist, sondern auch andere Mitglieder des Bündnisses sind da aktiv. Und deshalb fordern wir seit Beginn der Krise einen humanitären Korridor, um Menschen halt helfen zu können. Das macht die Sache unübersichtlich. Wir versuchen da natürlich und leisten das auch, dass die Neutralität gewährleistet wird, dass Menschen, egal welcher Fraktion sie angehören, Hilfe überbracht wird.
Es ist ja relativ schwierig, aus Syrien Meldungen zu bekommen, die einigermaßen objektiv sind, das heißt nicht von irgendeiner der beiden Seiten gesteuert sind. Das ist für die Journalisten hier vor Ort schwierig, aber Sie haben ja quasi Kontakt durch die Leute, die vor Ort sind von Ihrer Organisation, die Hilfsgüter reinbringen. Was berichten die? Wie ist die Situation in Syrien?
Also die Situation ist folgendermaßen, wir sind nicht ständig in dem Land. Das heißt, wir versuchen auch über die Menschen, die wir treffen, Informationen zu bekommen, beziehungsweise Menschen, die in den Nachbarländern ankommen, die uns berichten, wie die Situation ausschaut. Eigentlich bildet die Medienberichterstattung genau das ab, was momentan die Lage ist. Und zwar ist es nicht einfach, Informationen zu bekommen. Und außerdem ist es so, dass Menschen schon fast jede Familie mindestens 1 bis 2 Opfer gebracht hat. Kinder müssen sich an der bewaffneten Konfliktsituation beteiligen, um sich selbst zu schützen. Das heißt, Kinder, die ihre Eltern verlieren, davon gibt es auch eine Reihe von Zahlen. Nur in einem Land, wo quasi die internationale Gemeinschaft sich noch nicht entschieden hat, einen gewissen Korridor quasi entstehen zu lassen, sind die Menschen gezwungen, sich selbst zu verteidigen in dieser Not dort. Und das ist sehr dramatisch, finde ich, dass sogar Kinder zu Waffen greifen müssen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist eine der politischen Forderungen von Islamic Relief, endlich einen humanitären Korridor zu ermöglichen, also ein Appell an die Weltgemeinschaft.
Ganz genau, das ist unser Appell an die Weltgemeinschaft, dass ein humanitärer Korridor entsteht, wodurch Hilfsorganisationen ihre Arbeit ordnungsgemäß auch leisten können.
Wie entscheidet eine Organisation wie Islamic Relief eigentlich, Sie sagen, Sie sind von Anfang an quasi dabei gewesen, in den Nachbarländern zu helfen, wann Sie helfen in der Region?
Ausmaß einer Krise ist natürlich maßgebend für den Einsatz einer Hilfsorganisation. Und die möglichen Mittel dazu. Das heißt, es gibt leider eine Einschränkung, was das angeht. Und zwar in bürgerkriegsähnlichen Situationen ist die Bereitschaft nicht sehr groß, dort zu spenden, weil egal welcher Seite man quasi Recht geben möchte, als privater Spender, ist es doch schwierig, sich zu überzeugen im Vergleich zu einer Naturkatastrophe. Menschen bewegen sich bei Naturkatastrophen viel stärker, sie engagieren sich für Bedürftige viel stärker als in Gebieten, wo es Bürgerkriege herrscht. Vor allem, wenn Hilfsorganisationen dann auch nicht innerhalb des Landes direkt und überschaulich Hilfe reflektieren können.
Das heißt, in Syrien haben sie entschieden, die Not der Menschen ist so groß, dass wir dringend helfen müssen.
Genau,
entscheidet das London, also entscheidet das die Zentrale? Und
nein, das entscheidet jedes Islamic Relief Büro selbst. Das heißt, Islamic Relief Deutschland ist da unabhängig in der Entscheidungsfindung. Aber es gibt dennoch Absprachen. Natürlich in den nationalen Bündnissen wie Aktion Deutschland hilft, setzen wir uns jetzt da ein oder nicht, auch wenn es keinen humanitären Korridor gibt. Oder warten wir, bis irgendwann sich irgendwer entscheidet, dass ein humanitärer Korridor entsteht. Das heißt, international wie auch national werden Gespräche geführt und man entscheidet mehrheitlich, wie man hilft und wo man hilft.
Und Islamic Relief hilft vor Ort in Syrien, aber auch in den Nachbarländern, den Flüchtlingen, den Bürgerkriegsflüchtlingen, die versuchen, vor der Gewalt zu fliehen. Vielen Dank bis hierhin, Nuri Köseli von der Hilfsorganisation Islamic Relief. Wer sich mit Hilfe eines Mikrokredits eine neue Existenz aufbauen will, der bekommt häufig nur wenige hundert Euro. Damit können die künftigen Geschäftsleute dann zum Beispiel die Grundstoffe einkaufen, aus denen sie ein neues Produkt fertigen, oder sie kaufen sich ein Haus, in dem sie anfangen zu produzieren. Diese Mikrokreditfinanzierung läuft bei vielen Hilfsorganisationen sehr erfolgreich, auch bei Islamic Relief, der muslimischen Hilfsorganisation, die wir Ihnen heute vorstellen. Allerdings werden dort die Anlagen nach den Regeln der Scharia vergeben. Was das genau bedeutet, erklärt uns Nuri Köseli von Islamic Relief. Welche Bedeutung hat denn Geld in der Scharia, also der Heiligen Schrift der Muslime?
Wenn das Wort Scharia jetzt fällt, fallen, glaube ich, Menschen vom Stuhl auch.
Ja,
es dass ist das nicht leicht missverstanden wird, möchte ich hier betonen. Es geht darum, dass man zinslose Darlehen den Menschen gibt, weil Zins einfach im Islam verboten ist. Und wenn wir Mikrokredite vergeben, dann versuchen wir, das ohne Zinsen den Menschen zu gewähren. Ich muss da vielleicht auch ein wenig zum Hintergrund erklären. Und zwar in der Geschichte von Islamic Relief hat sich das in der Regel so ergeben, dass wir in Regionen durch Naturkatastrophen quasi unsere Einsätze hatten und nach Katastropheneinsätzen aber weiter in dem Land geblieben sind. In Bosnien ist es so gewesen, im Sudan ist es so gewesen, in Äthiopien ist es so gewesen. Überall, wo wir nachhaltig versuchen, auch Hilfe zu leisten, war der erste Einsatz durch Naturkatastrophen. Und unser Motto ist einfach nicht nur während dieser Zeit Hilfe zu leisten und dann sich vielleicht zu verabschieden, sondern wenn wir erkennen, Menschen brauchen uns weiterhin hier und da können wir andere Menschen dafür gewinnen, zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, dann versuchen wir das auch zu leisten. Insofern, die ganzen Mikrokredite, die wir vergeben, beziehungsweise die nachhaltige Hilfe, die wir versuchen zu leisten, basiert auf diesem Hintergrund. Die Mikrokredite und Projekte in diesem Bereich haben großen Erfolg, vor allem wenn wir Frauengemeinschaften oder auch Frauenkredite vergeben.
Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen, damit man eine Vorstellung hat. Also eine Frau oder eine Frauengemeinschaft im Sudan bekommt von Ihnen einen Mikrokredit. Wofür? Was machen die damit?
Vielleicht kann ich ein Beispiel aus Afghanistan geben.
Oder so?
Wir haben zum Beispiel in Afghanistan Frauen unterstützt, die Teppiche weben mit ergonomischeren Stühlen, Webstühlen, um quasi sie vor den Problemen, die sie gesundheitlich durch weniger ergonomische Webstühle hatten, sie gesundheitlich zu fördern, aber auch um ihnen quasi eine Lebensgrundlage zu schaffen, sodass sie nicht mehr von Hilfe abhängig bleiben, sondern sich selbst in die Lage kommen, sich selbst zu versorgen. Mhm. Wir haben auch, wenn ich das Beispiel aus Ostafrika geben kann, haben wir in Ostafrika Bauern bzw. Viehzüchtern Nutztiere verteilt, damit sie von der Milch Produkte erzeugen können und durch den Verkauf von diesen Erzeugnissen sich den Lebensunterhalt quasi finanzieren können. Frauen sind vor allem, wenn wir sie unterstützen, gewissenhafter. Das heißt, die Zahlungen erfolgen viel besser, wobei wir darauf achten, dass Bürgschaften auch übernommen werden. Das heißt, wenn wir jemandem einen Mikrokredit vergeben, sei es jetzt ein Mann oder eine Frau, dann bürgen in der Community Menschen für sie.
In Nachbarn, der Gemeinschaft, Nachbarn.
Die Gemeinschaft. Insofern ist da die Rückzahlungsquote natürlich hoch. Das heißt, man möchte in der Community natürlich nicht ein schlechtes Bild von sich abgeben und ist dann umso engagierter, Einkünfte zu regenerieren und auch gewissenhaft Rückzahlungen zu leisten, damit von diesen Rückzahlungen und dem Topf weitere Menschen begünstigt werden können.
Was heißt das denn für die Kreditnehmer, wenn sie Geld nach den Regeln der Scharia verteilen, also keinen Zins bekommen? Nehmen wir mal das Beispiel Afghanistan, von dem Sie gerade gesprochen haben. Ja. Was bedeutet das für die?
Es bedeutet nichts anderes, als dass wir ihnen zinslose Kredite geben. Das heißt, wenn wir ihnen als Beispiel 100 Euro als Geld ausleihen, dann erhalten wir das in dem Betrag in der Höhe auch wieder zurück, in Raten nur zurückgezahlt.
Mhm. Oft ist es ja so, dass Banken genau Zinsen nehmen, unter anderem, weil der Anreiz dann besteht, wenn ich weiß, ich muss immer mehr zurückzahlen, dass ich dann möglichst schnell auch beginne, meine Raten zurückzuzahlen. Wird das damit nicht quasi, gerät da der Kreditnehmer bei Ihnen, wenn keine Zinsen vorherrschen, keine Zinsen genommen werden, da nicht in die Versuchung, seine Rückzahlen vielleicht doch ein bisschen hinauszuzögern, weil es ja egal ist, der Betrag an sich steigt ja nicht?
Banken sind ja eigentlich Wirtschaftsunternehmen, die durch Geld Geld verdienen. Insofern Menschen, die über Bankenkredite sich ausleihen, geraten irgendwann in die Lage, nicht mehr die Beträge zurückzuzahlen und dann verlieren sie auch das, was sie sonst haben. Sie verlieren ihr Grund, sie verlieren ihr Haus und das bringt sie in eine noch schlechtere Lage. Und in der Regel sind das ja Menschen, die bei Banken keine Chancen haben, Kredit zu bekommen. Mhm. Genau diese Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, irgendwelche Bürgschaften, die Geld wert sind für die Bank, vorzuzeigen, bekommen die Unterstützung nicht. Und da ist es natürlich für Menschen, die besonders in so einer schlechten Lage stecken, eine große Hilfe, dass sie zinslose Kredite bekommen.
Vielen Dank. Nuri Köseli ist bei uns, unser Gast in Domradio weltweit, in dieser Sendung stellen wir die Organisation Islamic Relief vor, die unter anderem Mikrokredite nach dem islamischen Recht vergibt. Dankeschön. Wenn einer nicht weiter weiß, mit einem schwierigen Problem kämpft und sich nicht traut, einem engen Freund oder Verwandten davon zu erzählen, da gibt es in Deutschland die Möglichkeit, bei der Telefonseelsorge anzurufen. Die Seelsorger dort sind regelmäßig erreichbar, sie hören zu und können vielleicht Hilfestellung leisten. Eine wertvolle Einrichtung, die es hierzulande schon viele Jahrzehnte gibt, seit den 50er Jahren. Nicht ganz so lange ist ein solches Sorgentelefon eingerichtet, speziell für Muslime in Deutschland. Um genauer zu sein, gibt es die Hotline erst seit 3 Jahren. Ins Leben gerufen von der Hilfsorganisation Islamic Relief, die ja heute hier unser Thema ist. Und bei mir ist Imran Sagir, Leiter der muslimischen Telefonseelsorge. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Ja, hallo.
Als erstes die Frage natürlich, die sofort auftaucht. Warum braucht es eine spezielle Telefonseelsorge für Muslime? Geht es da um die Sprache?
Nee, Sprache ist vielleicht ursprünglich mal der Wunsch gewesen, dass das vielleicht ein Thema wäre. Die Notwendigkeit eines solchen Telefons hat sich aus der Arbeit der kirchlichen Telefonseelsorge ergeben. In Berlin gab es Mitte der 90er Jahre den Gedanken, eine englischsprachige, eine türkischsprachige und eine russischsprachige Telefonseelsorge einzurichten. Die russischsprachige ist mittlerweile 13 Jahre oder 12 Jahre alt. Die Englisch ist nach 4 Jahren eingestellt worden, weil es halt nicht so den Bedarf anscheinend gab. Mhm. Und das Türkische ist nie zustande gekommen. Also gab es da irgendwie so einen Wunsch von der Stadt, weil man gemerkt hat, okay, wir können sprachlich nicht weiter. Aber auch inhaltlich, also dass man bei vielen Themen, die in irgendeiner Form kulturell, religiös geprägt sind, dass viele da gar nicht erst anrufen. Und wenn sie anrufen, müssen sie sich ständig erklären und bestimmte Dinge mal klarstellen, bevor dann das Gespräch weitergeht. Und gerade wenn man dann wirklich eine Sorge hat und schon sich überwindet, irgendwo anzurufen und dann noch ständig irgendwas klären muss, dann ist das etwas schwierig. Und dann ergab es sich, dass der damalige Büroleiter von Islamic Relief in Berlin bei einem Fundraising-Kongress war. Und da war dann auch der Fundraiser von der Telefonseelsorge gerade da, von der Kirchlichen in Berlin, und hat ihn dann angesprochen, Mensch, ich hatte da mal was gehört, und irgendwann mal kam man dann dazu zu sagen, nein, wir machen das jetzt, weil das einfach eine Notwendigkeit ist, und ja, und beide Telefone arbeiten sehr eng zusammen, wir haben einen Kooperationsvertrag geschlossen, Islamic Relief auf der einen Seite und die beiden Hauptträger der kirchlichen Telefonseelsorge in Berlin, also sprich das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz und der Caritasverband in Berlin.
Jetzt könnte man ja meinen, Sie haben es gerade ein bisschen angerissen, versuchen wir mal es ein bisschen konkreter zu machen. Mhm. Jetzt könnte man meinen, Themen wie, das fällt vielen Deutschen als erstes ein, Zwangsverheiratung, Kopftuch oder ähnliche Regeln des Islam, die vielleicht konterkariert werden von dem, wie das westliche Leben hier stattfindet, dass das die Themen sind. Mit welchen Problemen rufen die Leute bei Ihnen an?
Also es gibt diese Themen, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir ständig nur solche Themen haben. Das ist eher der verschwindend geringe Anteil, würde ich sagen. In erster Linie sind das Themen des Lebens, so wie in der Mehrheitsgesellschaft auch. Sicherlich mit gewissen Schwerpunkten, weil wir es mit bestimmten sozialen Schichten zu tun haben, was die Einwanderersituation nun mal auch hergibt. Das sind aber so banale Sachen, wie, also wenn eine 14-Jährige anruft oder so und sagt, ich kann meine Freundin seit 4-5 Tagen nicht erreichen, was mache ich denn nun und so, und ich mache mir schwere Sorgen, und dann fragt man, naja, also wie ist das denn, hast du mal versucht, bei den Eltern mal anzurufen? Ach, daran habe ich gar nicht gedacht, ja. Mhm. Dann schmunzelt man zwar als Telefonseelsorger so ein bisschen, aber für die 14-Jährige ist das natürlich eine wirkliche Sorge gewesen, ja, und deswegen ist das auch völlig berechtigt, dass sie bei uns anruft. Ja, bis hin dann zu schwersten Gewalterfahrungen, wo man dann einfach nicht mal so einfach als Telefonseelsorger auch relativ professionell das abarbeiten kann, sondern wo man auch ja, mitgenommen ist hinterher. Da gibt es die ganze Bandbreite. Der Schwerpunkt, denke ich, liegt in dem familiären bzw. im Beziehungsbereich unter den Menschen. Da haben wir natürlich eher was mit partnerschaftlichen Geschichten zu tun. Natürlich sind auch so Themen wie Süchte, psychische Erkrankungen, Einsamkeit auch ein Thema.
Jetzt klingt das nach dem, was Sie sagen, das ist so der Schwerpunkt, das Zwischenmenschliche, das Familiäre oder andere Beziehungen. Ja. Da könnte man ja meinen, das wird bei der anderen Telefonseelsorge sicherlich auch der Schwerpunkt sein. Warum dann muslimische Telefonseelsorge?
Also es unterscheiden sich ein bisschen die Themen. Also die physische Einsamkeit ist bei uns ab und zu mal Thema, aber nicht tatsächlich das Dominierende. Das ist bei der kirchlichen Telefonseelsorge deutlich der Fall. Was aber sicherlich so ist, ist, dass diese ganzen Themen, die ich erwähnte, schon auch öfters mal eine kulturelle oder eine religiöse Einfärbung haben. Mhm. Mal abgesehen davon, dass viele, die vom muslimischen Seelsorgetelefon erfahren und dann bei uns anrufen, wahrscheinlich bei einer anderen Telefonseelsorge sich gar nicht trauen würden, das in irgendeiner Form zu thematisieren, weil sie einfach uns einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Und das ist dann auch natürlich auch eine Sache, Telefonseelsorge hat ja immer das Thema Ermutigung, Öffnung, den ersten Schritt vielleicht mal besprechen, den man danach noch machen könnte, ist einfach ein niederschwelliges Angebot. Und wir sind diejenigen, die dann Mut machen, den nächsten Schritt eben zu tun, zum Beispiel zu regulären Fachberatungen, professionellen Diensten, wie auch immer. Und da gibt es dann natürlich nicht so viele muslimische Angebote, um eher zu sagen, eigentlich fast gar keine. Mhm. Bloß bei uns fassen sie dann Mut, diesen Schritt auch dann zu tun.
Sind es grundsätzlich mehr Frauen oder mehr Männer, die bei Ihnen anrufen?
Ja, das ist ja natürlich das große Thema bei überhaupt sozialen Diensten und bei der Telefonseelsorge im Allgemeinen, dass Männer keine Probleme haben, ja, und Frauen gerne drüber reden. Nein, also die Männer trauen sich nicht. Männer öffnen sich nicht grundsätzlich. Also wir haben ein Verhältnis von 70 zu 30, was Frauen zu Männern betrifft in unserer Anruferschaft. Das ist aber bei der kirchlichen Telefonseelsorge ähnlich. Also bei denen ist es ein bisschen weniger, so 66 zu 33, sagen wir immer. Ja, das ist eine Sache, Männer scheinen die Probleme lieber in sich hineinfressen zu wollen, und wenn sie dann so groß sind, dass sie überhaupt nicht mehr zu bewältigen, dann kracht das irgendwie. Mhm. Und das ist dann meistens dann auch nicht so leicht zu regeln. Ich denke, da muss einiges sich in der Gesellschaft und auch überhaupt im Denken der Männer ändern, dass sie dann auch so ein, ich meine, Telefonseelsorge ist anonym, ja, das muss man denen ja immer irgendwie nahe bringen, dann würden sie sich vielleicht auch eher trauen. Mhm. Ob sie dann den nächsten Schritt gehen, da ist die Hürde natürlich noch viel größer bei den Männern, also da das Gesicht zu wahren und was auch immer, scheint durch die Kulturen hinweg völlig ähnlich zu sein, wie Männer da agieren.
Mhm. Gucken wir mal auf Ihre Arbeitsweise, also Sie haben ein Büro, glaube ich, in Berlin. Mhm. Und da sind lauter Ehrenamtliche. Wie viele Seelsorger haben Sie denn, die regelmäßig
bedienen? Also wir bedienen eine Leitung. Mhm. Telefonseelsorge funktioniert in Deutschland so, dass Ehrenamtliche im Wechsel diese Leitung sozusagen besetzen. Mittlerweile haben wir 73 Ehrenamtliche und können auch einen 24-Stunden-Dienst anbieten. Und die Ehrenamtlichen leisten 3 Schichten à 4 Stunden im Monat. Haben dann aber noch die Verpflichtung, im Monat eine Supervision zu besuchen. 2 Mitarbeiterversammlungen gibt es im Jahr und es gibt eine Weiterbildung, die sie machen müssen pro Jahr. Zusätzlich zu der Ausbildung, die sie am Anfang machen müssen, bevor sie überhaupt zum Dienst zugelassen werden.
Und diese Ausbildung haben Sie in Kooperation mit den beiden Partnern, sprich Diakonie und Caritas, gemeinsam?
Ja, also die Ausbildung ist folgendermaßen gewesen, dass wir im Grunde dieses Konzept übernommen haben, haben uns das angeguckt gemeinsam. Wo gibt es denn Dinge, die wir jetzt in irgendeiner Form anpassen müssten auf das muslimische Seelsorgertelefon? Also ich kann Ihnen sagen, 95% konnten wir 1:1 übernehmen, wenn nicht sogar mehr. Diese Ausbildung ist ziemlich umfangreich, also dauert ein halbes Jahr bei uns, 5,5 Wochenenden, 8 Abende, 8 Hospitationen und die Hospitationen werden dann auch an beiden Telefonen gemacht.
Mhm. Mir ist gerade eingefallen, das gibt es auch religiöse Fragen, weil ein muslimisches Telefon.
Ja, wir hatten ja diese Befürchtung. Ja. Wir hatten diese Befürchtung, dass die Leute jetzt so denken, so nach dem Motto, das ist eine Islam-Info-Hotline. So nach dem Motto, wo ist hier die nächste Moschee oder wie mache ich jetzt hier meine Gebetswaschung oder irgendwie sowas. Das ist glücklicherweise nicht so wirklich geschehen. Es gibt ab und zu mal so Anrufer, aber bei religiösen Fragen müssen wir dann schon eine Grenze ziehen und sagen, das ist nicht unsere Baustelle. Wir sind für das Psychosoziale verantwortlich und da können wir gerne drüber reden. Und wenn es dann wirklich zu weit in das Religiöse hineinragt, wenn es jetzt irgendwelche Fachfragen sind, dann müssen Sie sich an den Imam Ihres Vertrauens oder die Gelehrtin Ihres Vertrauens wenden, Bücher nachschlagen oder wie auch immer.
Wie erreichen Sie die Leute und wie sind so die Entwicklungen der Zahlen? 3 Jahre oder Sie sagen jetzt fast 4 Jahre haben Sie hinter sich?
Ah, die Entwicklung der Zahlen, ja, die ist eigentlich ziemlich positiv. Also wir haben im letzten Jahr ein bisschen mehr als 4.500 Anrufer gehabt. Wir erwarten dieses Jahr mehr als 5.000, auch klar, weil wir jetzt seit März den 24-Stunden-Dienst haben, weil das Telefon wird bekannter. Es gibt auch Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich, wenn man dann schon einen Bekannten hat, der sagt, Mensch, ruf doch da an, vielleicht können die ja ein bisschen was mit dir da besprechen. Aber die Klientel ist relativ jung, also ich würde mal sagen, 60% sind unter 40, wenn nicht sogar mehr. Und das sind fast alles Leute, die zumindest hier sozialisiert worden sind, ein ganzes Stück zumindest. Und von dem her haben die dann auch weniger Hemmungen, auch mal anzurufen, weil sie auch Telefonseelsorge auch einfach kennen, zumindest mal gehört haben davon. Mhm. Und das läuft eigentlich darauf hinaus, dass ich denke, dass wir zum 5-jährigen Jubiläum dann also weit über 20.000 Anrufer haben sollten.
Also ein etabliertes Angebot von Islamic Relief, die muslimische Telefonseelsorge. Bei uns war Imran Sagir, er ist Leiter dieser Telefonseelsorge. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch im Studio. Danke. Dass Menschen wegen ihrer Religion verfolgt werden, darüber berichten wir hier im Domradio immer wieder. Über die verfolgten Christen im Irak, um ein Beispiel zu nennen. Oft sind die Verfolgten eine Minderheit in dem Land, in dem sie leben. Auch die Rohingya sind eine Minderheit, allerdings eine muslimische, und zwar in Birma in Südostasien. Ein Nachbarland ist zum Beispiel Thailand. Über Birma wird hierzulande oft berichtet, seitdem Präsident Thein Sein eine Politik der Öffnung und der Demokratisierung betreibt. Aber das hat für die muslimischen Rohingya nichts verändert. Nach wie vor werden sie von der Mehrheit im Land, den Buddhisten, unterdrückt, enteignet und sogar getötet. Die Vereinten Nationen zählen die Gruppe der Rohingya zu der am meisten verfolgten Minderheit weltweit. Die Organisation Islamic Relief hat versucht zu helfen. Bei mir ist nach wie vor Nuri Köseli. Wie Menschenrechtsgruppen recherchiert haben, ist es im Bundesstaat, vor allem im Westlichen, in Birma, zu massenhaften Tötungen und zur Verfolgung gekommen. Was wissen Sie, was da vor Ort genau passiert ist?
Also es war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres sehr stark. Die Situation eskalierte extrem. Und zwar wurden Muslime in ihren Häusern überfallen, in ihren Wohnhäusern und gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Und zwar auch mit der Aufforderung, das Land zu verlassen. Gebetshäuser, Moscheen und auch Wohnhäuser wurden in Brand gesteckt. Und wie Sie es eben schon auch sagten, es gibt auch Enteignungen bzw. Besetzung von Wohnhäusern durch buddhistische Bevölkerungsgruppen. Ich denke, dass es sehr stark damit zusammenhängt, dass in geschlossenen Gesellschaften, vor allem wenn die wirtschaftliche Lage dann für die gesamte Bevölkerung extrem schwierig ist, zu Übergriffen auf Minderheiten es kommt. Das ist in anderen Teilen unserer Erde sind es dann andere Glaubensgemeinschaften, Glaubensgruppen, die zu Minderheiten gehören. Sie nannten gerade das Beispiel der Verfolgung von Christen im Irak. Überall, wo es Konflikte gibt, sei es jetzt politische, aber auch wirtschaftliche, kommt es zu derartigen Übergriffen. Es ist nicht die Religion, die dazu motiviert, denke ich, aber durchaus wird sie dann auch missbraucht.
Wie lässt sich so einer Bevölkerungsgruppe helfen, die so stark in Bedrängnis ist? Wie haben Sie es versucht als Islamic Relief?
Also wir haben Hilfeleistungen in Bangladesch. Es gibt ja auch viele Flüchtlinge, die dort aufgenommen sind.
Nachbarland?
Die auch im Nachbarland, genau. Die schon auch einige Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte mindestens dort sich befinden. Aber auch innerhalb des Landes haben wir durch Kontaktaufnahme zu Regierungsstellen und auch in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in Myanmar über 3 Monate eine Verteilung gehabt, gerade in dieser Krisenzeit. Nur eskalierte die Situation erneut, sodass wir unsere Mitarbeiter, die aus dem Ausland kamen, gebeten wurden, ihre Hotels nicht zu verlassen. Das heißt, die Sicherheitslage ist immer wieder instabil, sodass es nicht einfach ist, dort dauerhaft weiterhin sich zu engagieren. Wir hatten dieses Projekt, wo Lebensmittel und auch andere Versorgungsmittel nicht nur Muslimen, aber auch ärmeren Bevölkerungsgruppen des buddhistischen Glaubens oder der buddhistischen Glaubensgemeinschaft verteilt wurde.
Jetzt haben Sie sich aus den Gründen der Sicherheit, die Sie gerade, oder der Sicherheitslage, wie Sie gerade beschrieben haben, zurückgezogen. Ist es so, dass Sie dann die Situation in Birma, die sich ja nicht verbessert hat für die Menschen vor Ort, weiterhin beobachten und sobald es die Möglichkeit gibt für Sie zu sagen, wir können unsere Mitarbeiter so weit schützen, dass sie tatsächlich tätig werden können im Land, dass Sie dann auch wieder ein neues Projekt aufnehmen?
Natürlich, diese Projektion gibt es. Wir sind weiterhin in Kontakt mit der Regierung und auch mit dem Roten Kreuz in dem Land. Und sobald sich die Situation wieder für uns so weit erlaubt, dass wir dort weiterhin operieren können, werden wir das auch in Angriff nehmen.
Vielen Dank. Nuri Köseli war 2 Stunden lang bei uns zu Gast in Domradio weltweit, hat einige der Projekte vorgestellt, die seine Hilfsorganisation Islamic Relief oder die, für die er arbeitet, unter anderem in Birma, in Syrien, haben wir gehört, aber auch hier in Deutschland mit der muslimischen Telefonhotline betreibt. Das alles nochmal gerne nachzulesen im Internet unter domradio.de. Dort finden Sie den Link, dort finden Sie dann auch die Spendenkonten und alles weitere. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio. Studio Nuri Köseli. Bedanke mich für Ihr Interesse, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.